Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So heißt der Wochenspruch, mit dem ich Sie grüße. Petrus hat das geschrieben, er erinnert uns daran, da ist ein Gott über uns, der ist größer und stärker als wir. Das ist jetzt keine so wahnsinnig neue Aussage. Das ist ja auch eine Grunderfahrung von uns Menschen, wenn es, mal sehen, heute vielleicht gewittert oder hagelt. Mit dem Wetter legt sich keiner an. Das kann man machen, aber ist klar, was passiert. Mit der Sonne legt sich auch keiner an. Wenn ich es probiere, eine Stunde in die Sonne gucke, dann habe ich halt einen Schaden im Auge. Da muss ich nachgeben als Mensch. Und so sollen wir uns Gott auch fügen. Aber es ist wichtig, vom Neuen Testament her, Petrus hat es ja erlebt, Jesus selber hat gesagt, ich bin im Kern demütig. Gott kommt uns entgegen auf Augenhöhe. Und wir sollen uns selber nicht aufblasen, sondern uns beugen vor ihm. Und da finden wir ihn. So lade ich ein zum Gottesdienst, zum Singen. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. 288, die 6 Verse. Bitte erheben Sie sich. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 113. Im violetten Teil hinten bei der Nummer 745. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn.
Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja.
Wir sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir rahmen unser weiteres Gebet mit dem Liedvers Herr, erbarme dich bei der Nummer 178.10. Haben es alle aufgeschlagen. Jetzt spielen wir es vielleicht nochmal, Hannah, einmal zu Beginn. Die Gnade der Demut schenke mir, lebendiger Gott, die Gnade zu erkennen, dass mein Leben ein Geschenk ist. Begabungen, Lebenserfahrung, menschliches Wachsen und Reifen. Nicht durch Leistung habe ich das alles gewonnen. Ich habe es empfangen. Die Gnade der Demut schenke mir, mein Gott. Die Gnade zu erfahren, dass ich nicht das Ganze bin. Das sind andere Menschen mit ihrem Blick, ihren Gaben, ihren Erfahrungen und Möglichkeiten. Ich muss nicht alles leisten und können. Die Gnade der Demut schenke mir, barmherziger Gott, die Gnade, mich irren zu können und mir helfen zu lassen. Ich muss nicht fehlerlos sein. Es ist nicht von mir verlangt, nur ja niemandem zur Last zu fallen. Die Gnade der Demut schenke mir, unser Gott und Vater, dass ich nicht allein bleibe mit mir selbst, sondern dich finde und Mitmenschen, dass ich mich freuen kann, dein Kind zu sein, das dir die Hände entgegenstreckt und über die anderen nicht hinwegsieht. Um die Gnade der Demut bitte ich dich, Gott. Wir beten still. Wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Lukas 18, die Verse 9 bis 14 vom Pharisäer und Zöllner. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Als nächstes Lied schlagen wir auf aus dem Roten Büchlein die Nummer 950. Du bist mein Zufluchtsort.
Ich erzähle eine Geschichte, sie ist wahr und erfunden zugleich und geht so. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem Essen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Das ist die Geschichte. Wie finden Sie die? Regt sich da Zorn in Ihnen? Wut über den reichen Mann? Oder Zorn über die Verhältnisse, die so etwas ermöglichen, dass das sein kann, einer so stinkreich und einer so arm? Vielleicht sind manche auch gerührt, wie der Arme sein Schäfchen liebt, geliebt hat. Gibt es da Mitleid mit seinem Verlust? Oder vielleicht auch so etwas wie Verständnis für den reichen Mann? Denn wenn man die Menschen kennt, so unvorstellbar ist seine Tat ja leider nicht, oder? Vielleicht gibt es auch Mitleid mit seiner Schwäche, mit seiner moralischen Schwäche, dass er nicht weiß, was richtig und falsch ist. Wie unfähig er ist, seinen Mitmenschen zu sehen, wie blind und taub für seine Lage und seine Not, wie hart sein Herz. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie das wäre, wenn diese Geschichte in einem Krimi Sonntagabend im Fernsehen gezeigt würde. würde vielleicht losgehen mit dem toten Schäfchen, beziehungsweise den Überresten, dem Fell und den Innereien, den Knochen. Vielleicht würde es auch losgehen mit einem Fest, mit fröhlichen Gesichtern, mit gutem Wein, auf dem Tisch ein Lammbraten. Das Wasser läuft einem im Mund zusammen, allein wenn man es sieht. Dann kommt der Arme in den Blick, seine Trauer, seine wirtschaftliche Not. Die Kommissare ermitteln und nach lernen wir den Reichen kennen, seinen Luxus, das Fest mit allen Finessen, auch die Planung, dann seine Verkommenheit. Schließlich sehen wir das ganze Bild und kennen die ganze Geschichte. Und vielleicht stehen am Ende der Ermittler und der Reiche sich gegenüber. Und der Reiche ist bloßgestellt in seiner Schuld und seinem inneren Elend, ganz jämmerlich. Und wie wird es dann enden? Wird der Ermittler ihn ausschimpfen? Wird er seine Wut mühsam unterdrücken? Wird er gewalttätig werden? Zeigt sein Gesicht die kalte Verachtung? Denkt er an sein eigenes Leben? Lässt er den Täter stehen und geht zu dem Armen, um ihm zu helfen oder wenigstens ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Habe ich mir überlegt. Vor allem aber habe ich gestaunt über diese Geschichte, die nur das Wesentliche schildert, ohne Urteil, ohne Bewertung. Ich staune über den Mann, der sie erzählt. Ich staune über den Mann, der sie hört. Und ich staune über die Fortsetzung. Der Mann, der sie erzählt hat, wissen sicher manche, war Nathan. Er hat sie David erzählt. Der Prophet dem König. Der Mann, der im Auftrag Gottes zu reden hatte, erzählte sie dem Mann, der im Auftrag Gottes für Frieden und Recht zu sorgen hatte. Das war sein Job als König. Genauer, Nathan war der Mann, den Gott der Herr zu David, dem König, schickte, weil dieser König David komplett auf Abwägen war und weil er Tod und Verderben anrichtete. Und das von ihm als König, als Erster, als Anführer und als Vorbild. David, der Mann mit Dreck am Stecken, auch das kennen wir ja, wie das war. Diese Geschichte mit Bathseba, der Frau, die er begehrte, und Uriah, ihrem Mann, den er heimtypisch tückisch hat ermorden lassen, raffiniert in der Art, aber im Kern eiskalt, dann der Ehebruch. Dieser David ist es, der die Geschichte hört, aber es ist auch der David, der ehemalige Schafhirte, der als Teenie vor keinem Löwen und keinem Bären kuschte, wenn sie seine Schafe angriffen. Es ist derselbe David, der als Teenie mit ganzem Einsatz und schon als Kind auf Schafe aufpasste, der sie verteidigte und zwar erfolgreich war in seiner Verteidigung. Er hat seine Schafe alle behalten, aber er war nicht erfolgreich damit in der Gesellschaft. Er wurde nicht reich, er wurde nicht anerkannt. Er blieb verachtet oder wenigstens nicht beachtet. Die Geschichte ist ja auch bekannt, als dann der Prophet Samuel damals noch kam, um den Thronfolger zu salben, also als Thronfolger festzulegen von Gott her. Da hat sein Vater nicht mal an ihn gedacht. Er hat alle seine Söhne präsentiert, aber nicht den David. Der ging unter. Also David, der ehemalige Schafhirte, dem es als Schafhirte um die Schafe ging und nicht um sich, dem erzählt Nathan diese Geschichte. Und dieser David hört die Geschichte und er explodiert, zornig. Zu Recht, oder? So geht's doch nicht. Dem Armen steht wenigstens Entschädigung zu und der Reiche muss büßen, indem er getötet wird. David versteht, diese Geschichte ist ein Gleichnis, also das hat sich jemand ausgedacht. Und zugleich ist sie wahr, weil das passiert ist im Kern. Der Reiche hat eine Todsünde begangen. Der Zorn, den David spürt, ist angemessen für diesen Skandal. Und dieser Zorn entspricht auch dem Zorn Gottes. Soweit, ist die Geschichte bewegend und eindrücklich und stark, aber meine ich jetzt nicht so besonders erstaunlich. Aber jetzt bekommt der Täter ein Gesicht. Du bist es, sagt Nathan zu David. Und jetzt fange ich erst richtig an zu staunen, denn der Mann Gottes, der nur seine Worte hat, sonst keine Verteidigung, der sagt es dem König ins Gesicht. Und nicht nur dem König, also Sie können mal überlegen, was Sie dem Herrn Bürgermeister ins Gesicht sagen würden oder vielleicht auch dem neuen Herrn Pfarrer, sind wir ja alle ein bisschen zurückhaltend. Und das ist jetzt der König, der Oberste. Aber nicht nur irgendein König, sondern es ist der König auf der Höhe seiner Macht. Der erfolgreiche Politiker und Kriegsherr, der Herrscher über die stärkste Armee in der Region. Der Herrscher des reichsten Landes, der beim Volk auch beliebt ist, weil er enorm erfolgreich ist, weil er ihnen Frieden schenkt und Wohlstand. So sicher wie der saß keiner im Sattel, vorher nicht und nachher nicht. Der schutzlose Prophet, äußerlich schutzlos, sagt es dem eiskalten Ehebrecher und Mörder, der bewiesen hat, dass er keine Grenzen kennt, dass er über Leichen geht und dass er effektiv ist, wenn es ums Thema Macht geht. Er sagt es einem Mann der Tat, der entschlossen und geschickt ist im Umgang mit feindlichen Armeen und auch mit delikaten Problemen. Er sagt es einem raffinierten Menschen, der maßvoll ist, womöglich, aber eben auch gewalttätig, wo er es für nötig hält. Und zu all dem kommt dazu, er sagt es zu einem, der im Augenblick außer sich ist vor Wut, der auf 180 ist, schon gereizt, kochend vor Zorn, der in seinem Palast ist, umgeben von seinen Wachen. Und wie gesagt, er selber hat keine Rückendeckung. Und so hält er David den Spiegel vor und sagt, du redest von dir selber, der Übeltäter, das bist du. Ich staune über seinen Mut, ich staune über seine Standfestigkeit, ich staune über sein Rückgrat und im Kern vor allem staune ich über sein Gottvertrauen, denn da kommt es ja her. Gott, der Herr, hat ihn damit beauftragt und Nathan tut es. Eigentlich ganz einfach. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Man kann ja fragen, was wollt ihr mit diesem Besuch eigentlich bezwecken? Uriah war tot. Das Kind, das er mit Batseba gezeugt hatte, war geboren. Batseba selbst war im königlichen Palast. Also die Sache war gelaufen. Hätte doch auch gereicht, er hätte einen Brief geschrieben, eine Mitteilung, wie von einer Behörde. Und David hatte ja schon gesündigt. Also die Zeitform ist perfekt. Es ist vollbracht. Da ist nichts mehr dran zu ändern. Und David war doch verloren. Wie stand er da? Und wie stand Gott jetzt da? Gott, der mit Sünde nicht leben kann. Und ein Mensch mit Sünde wird auch nicht leben. Aber Nathan tut etwas, was Jesus später so gesagt hat, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe hin und rede mit ihm. Und das gilt natürlich auch für die Schwester. Wenn deine Schwester sündigt, dann gehe hin und rede mit ihr. Und er hat auch gesagt, wozu? Um ihn oder sie zu gewinnen. Genau das hat Nathan getan. Er ist hingegangen zu den Sündern, hat sie gewinnen wollen. Und das hat Jesus eben auch getan. Er ist zu den Sündern gegangen und wollte sie gewinnen. Mit Aufmerksamkeit und Liebe, mit deutlichen Worten der Wertschätzung und auch deutlich in der Sache. Nathan muss hingehen und reden. Das eröffnet David einen Ausweg, einen Weg in die Zukunft. Ein Ausleger schreibt zur Stelle, Gott macht nicht klein, aber Sünde macht klein und Schuld. David steht dafür, was aus einem Menschen werden kann, bei allem äußeren Erfolg, bei maximalem äußeren Erfolg. Wie kaputt ist er innerlich und welchen Schaden hat er angerichtet? Der fromme David, der von Gott erwählt wurde und beschenkt. Der Kollege schreibt in seiner Auslegung, Gott macht nicht klein, er bringt zurecht. Er holt heraus aus Verstrickungen und Verirrungen. So wie es der Hebräerbrief schreibt, die Sünde umstrickt uns. Gott befreit, er richtet auf, er stellt wieder auf die Füße. Gott verhaftet David nicht, er behaftet ihn nicht bei seiner Tat, er will ihn in Bewegung bringen, auf einen Weg setzen. Ich staune auch über diesen Nathan, was er für eine Geschichte erfunden hat, wie seelsorgerlich diese Geschichte ist, wie wohl überlegt. Es gibt ja auch andere Beispiele in der Bibel, der Jona etwa, ist ja auch bekannt, der kommt nach Ninive, hat auch den Zorn Gottes zu verkünden. Und wie kommt der an? Voller Verachtung, mit moralischer Überheblichkeit, mit so einer voyeuristischen Neugier, wie das jetzt wohl gehen wird, so eine ganze Stadt mit 120.000 Menschen platt machen. Sucht sich nachher ja auch so einen guten Aussichtsplatz. Nathan knallt David die Wahrheit nicht vor die Füße, sondern hält sie ihm hin wie einen Mantel, den David sich anziehen kann. Er bringt die Geschichte mit, die David auf einem Unweg an die Sache heranführt. Oder besser gesagt, die Geschichte ist der Weg, auf dem David zur Erkenntnis kommt. Und das hat sich Nathan offensichtlich gut überlegt. Da hilft er ihm. Es ist eine Geschichte, die zu David passt, maßgefertigt für ihn, den König und, wie gesagt, ehemaligen Hirten. Sie appelliert an ihn als Person und an das, was er heute ist. Denn der Hirte und der König sind immer auch verwandt. Der König ist immer auch als Hirte gemeint, als Versorger und Richter. Diese Geschichte weckt die tiefsten Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend, an alles, auf das David stolz sein kann. Vielleicht auch an seine Leidenschaft des Hütens und Versorgens und Verteidigens. Nathan hat sein Bestes getan, um David zur Erkenntnis zu locken. Ich staune, wie einfühlsam er ist, wie vorsichtig und geschickt. Aber nicht aus Feigheit. Er kann es auch direkt. In der zweiten Hälfte sagt er ganz direkt, du bist es, ohne Umschweife. Ich staune über seinen Mumm. Ich staune darüber, wie Nathan sich jetzt als Hirte zeigt, der das Schwache verteidigt und der auch das verlorene Schaf sucht, das verlorene Schaf, nämlich David. Und er schont sich selber dabei nicht und David schont er auch nicht. Wie gesagt, David war ein Mann, dem man sich besser nicht in den Weg stellte, aber Nathan tritt ihm entgegen, alleine mit dem Wort des Herrn. Er steht so im Weg und er stellt so David bloß. Und dann verkündet er den Zorn Gottes und er fragt damit natürlich auch, war die Batseba das wirklich wert? Natürlich nicht. Vielleicht ging es auch um mehr. Vielleicht ging es mehr um David und seine Lust als um Batseba. Nathan fragt David, Gott hat dir so viel geschenkt und du wirfst das alles in den Dreck. Wie kann man so dumm sein? Und Gott wirfst du auch in den Dreck. Bist du noch bei Sinnen? Was hat dich gepackt? Was treibt dich? Die Bibel berichtet es so, Nathan sprach zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne, denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Das sind die Worte Nathans, die direkten, ohne Umschweife. Aber die Geschichte ist immer noch nicht vorbei. Und jetzt staune ich über David, denn der kommt zur Besinnung. Ja, es stimmt, sagt er, ich habe gesündigt. So war's, heißt das. Und wenn es so kommt, wie du sagst, kann ich mich nicht beschweren. Keine Wut mehr, kein Zorn mehr, kein Versuch, die Sache unter der Decke zu halten und das irgendwie anders zu regeln, auch wenn es Menschenleben kostet. Er sagt schlicht, stimmt. Oder wie es in der Bibel steht, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Das ist der Punkt. Martin Luther hat gesagt, wenn einer seiner Sünden gedenkt, dann gedenkt Gott seiner Barmherzigkeit. Die Demut vor Gott macht nicht klein, sondern sie macht frei. Und so gibt es einen letzten Anlass zu staunen, denn Nathan hat noch mal etwas zu sagen. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Durch die Sünde Davids zerbricht der Shalom, der Friede in seinem Leben und auch im ganzen Reich Israel. Sein Sohn Absalom wird später revoltieren, es wird viele Tote geben, viel Leid. David hat das angerichtet. Er hat den Shalom zerbrochen. Und das bleibt schrecklich. Sein eigener Sohn wird auch seine Brüder, also Davids Söhne, töten. David wird gedemütigt werden und obdachlos, ein Flüchtling, wie er es war vor Saul. Es wird Bürgerkrieg geben und das Kind, ein Sohn, wird sterben. Sünde ist Dammbruch. Es ist Elend, es ist eine Katastrophe, die Wurzel allen Übels. Und Vergebung ist der Anfang der Heilung, der Anfang, noch nicht das Ende. Die Geschichte endet so und Nathan ging heim. Er hat seine Arbeit getan. Für David geht das neue Kapitel los. Es ist ein schweres Kapitel. Er geht gezeichnet durch sein weiteres Leben. Er hat erfahren, wozu er in der Lage ist, und er hat die Güte Gottes erfahren in dem Schweren. Gott, der Herr, hat ihm vergeben, Batseba wird die Mutter von seinem Nachfolger Salomo sein. Und viel später wird einer seiner Söhne Jesus heißen, gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, und um endgültig Heil zu schaffen. Ich lade ein zum Gebet mit Worten aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Wir haben ein schönes Lied im Gesangbuch, das die Freude über Gott, der rettet, ausdrückt. Ich lobe meinen Gott, 611. Ich weiß nicht genau, wie bekannt es ist, wir probieren es einfach, 611, die drei Verse. Wir wollen beten und ich bitte, dass wir mit der Orgel immer einstimmen in diesen Kehrvers, Herr, erbarme dich, 178.10. Lasst uns beten. Heiliger und barmherziger Gott, du hilfst uns in der Not von Sünde und Schuld. Du hast einen Ausweg für unsere Sackgassen und Irrtümer. Du hast deinen Sohn geschickt, um die Sünder zu rufen. Wir atmen auf und staunen und freuen uns und danken dir. Und so kommen wir zu dir mit unseren Bitten. Wir beten für die Menschen, die große Schuld auf sich geladen haben, dass du hilfst, dass niemand zerbrechen muss. Wir beten für die Menschen, die ihre Schuld nicht erkennen können. Hilf du ihnen, dass sie zur Erkenntnis kommen. Wir beten für die Menschen, die Macht haben und in Gefahr sind, sie zu missbrauchen. Heile sie. Wir beten für die Menschen, die Rachegedanken hegen, die erlittenes Unrecht durch neues Unrecht wettmachen wollen. Befreie sie aus diesem Teufelskreis. Erbarme dich, Christus, erbarme dich, erbarme dich. Wir beten für die Menschen, die der Liebe nichts zutrauen. Öffne ihnen das Herz. Christus, erbarme dich, erbarme dich. Zu dir dürfen wir beten, wie dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Wir singen als Schlusslied bei der Nummer 565 die 5 Verse. Einige wenige Bekanntgaben gibt's heute. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag in Höhe von 437 Euro für das Israel-Liebeswerk ZK. Ihr Opfer heute erbitten wir für die Aufgaben der eigenen Gemeinde, schwerpunktmäßig für die beiden Baumaßnahmen im Gemeindehaus drüben und an der Pfarrscheuer in Oberiflingen. Dann darf ich herzlich einladen zum Kirchcafé im Anschluss, hier vorne im Kirchsaal, steht schon alles da. Und schließlich freundliche Einladung zum Einführungsgottesdienst von Pfarrer in Ausbildung Günter Platz am kommenden Sonntag, hier um 10.15 Uhr. Mit dabei sein werden Dekan Werner Trick, die Kirchenchöre sowie die Posaunenchöre. Pfarrer Platz wird seine erste Predigt in unserer Gemeinde halten. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu einem kleinen Ständerling ins Gemeindehaus ein. Und nun geht in diesen Tag und die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.